Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch unser Podcast nicht ohne Werbung und finanzielle Unterstützung. Für Ihre Partnerschaft bedanken wir uns bei Bike Leasing Service, Tout Terrain, Fahrräder, Anhänger und Zubehör, VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb, Ortlieb, Fahrradtaschen und Rucksäcke.
Uwe, anders als im Podcast kommen wir gar nicht miteinander ins Gespräch, oder?
Ja, das ist ziemlich ungewöhnlich. Also normalerweise sind wir ja drei, viermal die Woche im Kontakt, aber im Moment sind wir beide viel unterwegs, habe ich den Eindruck.
Wo bist du gewesen?
Letzte Woche in Berlin 3 Tage und diese Woche, also gestern in Bielefeld eigentlich, das heißt in der Stadt, in der es nicht, die es gar nicht gibt. Ich bin auch ausgestiegen und habe nichts gesehen.
Aber du hast da was gemacht, oder?
Ich habe da was gemacht, ja.
Erzähl mal.
Nennt sich AG Fahrradwirtschaft. Das ist ein Kreis, der irgendwie, ich glaube, 2014 oder 2013 sich das erste Mal getroffen hat. Und da ging es darum, dass die Verbände der Branche doch mal zusammenarbeiten und gucken, was macht der eine, was macht der andere und wie kann man das möglichst nebeneinander legen. Besonderheit da ist, es gibt ja, wie ihr Hörer und Hörerinnen ja wahrscheinlich wisst, es gibt ja eine enge Zusammenarbeit zwischen Zukunft Fahrrad, ZIV und VSF. Aber hier sind durchaus auch der VDZ gemeint und der Bundesinnungsverband, die waren auch an Bord. Und das heißt irgendwie so, hier sind wir auch nochmal vernetzt mit den Handwerkern und mit der Innung und mit dem VDZ, der ja gegründet wurde vom HDE, also vom Handelsverband Deutschland, genau.
Okay, da sind ja nochmal ein paar mehr Akteure. Genau. Ist das dann eine ganz andere Diskussion oder geht das auch alles in die gleiche Richtung? Sind wir da uns, ist man sich da einig, wo das hingehen muss oder sind die Themen zumindest einig?
Naja, das ist insofern natürlich anders, weil ZTV, VSF und Zukunft Fahrrad haben ja ihre Arbeitsbereiche auch schon miteinander ein bisschen abgestimmt. Und das heißt, wenn wir uns sprechen, dann sprechen wir ja schon sehr vertraut miteinander und wissen, was der andere tut, so ungefähr jedenfalls. Und hier erfahren wir doch in der, also habe ich jedenfalls gestern auch ein paar Neuigkeiten erfahren. Also ich kann ja mal ein Beispiel sagen. Ich weiß von der Innung jetzt, wie viele Auszubildende es jedes Jahr gibt. Wir hatten immer so eine Zahl von 800 im Kopf. Und haben jetzt vom Bundesinnungsmeister gehört, dass es 1200 im Jahr sind. Das fand ich ganz spannend. Es sind 1200 Auszubildende und alleine in Münster werden, weil das eine der führenden Ausbildungsstätten ist, werden allein 120 Auszubildende jedes Jahr sind da im Programm.
Das ist ja wirklich eine beeindruckende Zahl, vor allem in Münster. Also 10% aller Auszubildenden werden in Münster ausgebildet.
Genau.
Krass.
So, ich habe natürlich auch angesprochen, eins der größten Probleme, ich weiß es aus Magdeburg, also aus dem Osten, dass das überhaupt nicht flächendeckend geht, dass also so eine Stadt wie Magdeburg, da hat eine Händlerin mich angerufen, dass sie schon immer ausgebildet hat und dass das aber jetzt in Magdeburg gar nicht mehr geht und ihre Auszubildenden nach Leipzig schicken müsste und dass das natürlich für sie ein Handicap oder vor allen Dingen für die Azubis ein Handicap ist. Da habe ich zum Beispiel erfahren, dass die Städte im Grunde die Kosten übernehmen müssten. Das heißt, wenn ein Auszubildender Interesse hat, aus Magdeburg kommt und Interesse hat, sich als Zweiradmechatroniker oder Mechatronikerin ausbilden zu lassen, dann müsste eigentlich die Stadt Magdeburg die Mehrkosten übernehmen. Also nicht selten eben die Kosten der Fahrt und Übernachtung. Das wäre ja schon mal was, was man verhandeln könnte.
Naja, das ist mal auch für mich mal eine ganz neue Erfahrung, weil meine Auszubildenden werden ja immer beschult im Harz. Ja. Das heißt also 350 Kilometer entfernt in Seesen. Und da haben die eine relativ teure Unterkunft für 3 bis 6 Wochen. Dann haben wir die Fahrtkosten noch. Ja. Also schon, das wäre schon sehr erheblich. Wo hast du denn diese Information her?
Auch vom Bundesinnungsverband.
Okay, und dann wäre...
Ja, also im Grunde sollten die Kommunen die Kosten übernehmen. Das, so habe ich es verstanden. Also ich habe es extra mitgeschrieben und aufmerksam war ich ja.
Okay, für weiterführende Schulen wäre es bei uns dann zuständig der Landkreis. Die nehmen sowieso viel zu viel Geld von uns. Ja, kann ich mal nachfragen.
Frag mal nach. Ich glaube, das ist auch einen ganz guten Draht, ne?
Ja. Also glaube ich, auch für jede Zuhörerin, für jeden Zuhörer ganz interessant, der jetzt noch seine Auszubildenden weit wegschickt und das bezahlt oder die Auszubildenden das zahlen müssen. Offensichtlich gibt es da andere Möglichkeiten, aber fragt doch mal bei eurer Kommune nach. Vielleicht werden wir mal die nächsten Folgen davon berichten, was so passiert ist. Also wenn ihr Erfahrung gemacht habt und Antwort bekommen habt, dann schreibt uns einfach mal, wie es bei euch gelaufen ist.
Ich glaube, es wäre gar nicht so dumm, mal dem Bundesinnungsmeister mal einzuladen in einen Podcast und mal ein Gespräch mit ihm zu führen, ein paar Fragen zu stellen.
Ja, das machen wir dann. Vielleicht haben wir dann schon erste Ergebnisse und dann können wir ja mal darüber diskutieren.
Sehr gut. Eine weitere Information, auch sehr spannend. Wir wissen ja, dass wir einen Fachkräftemangel in der Branche haben. Wir reden immer vom Arbeitskräftemangel. Hier meine ich aber explizit den Fachkräftemangel, nämlich ausgebildete MechatronikerInnen und Meister. So, und da ist ja die Frage, ab wann ist ein Betrieb in der Werkstatt sozusagen arbeitsfähig? Und da braucht man normalerweise einen Meister, aber man könnte auch ein Servicetechniker sein. Das heißt, mit 5 Jahre Berufserfahrung kannst du sozusagen den Abschluss als Servicetechniker machen und dann hast du die Erlaubnis, sozusagen so eine Werkstatt zu führen und zu leiten.
Okay, so. Das wäre also die Führungsposition Meister, könntest du auch mit 5 Jahren Berufserfahrung machen.
Ja, wenn man die Prüfung besteht natürlich, das gehört natürlich dazu, völlig klar. Und das wurde uns auch extra nochmal gesagt, passiert in Münster wohl auch regelmäßig und das will ich auch schon gerne nochmal in die Runde schmeißen, finde ich einen guten Weg, um auch zum Beispiel Quereinsteigern oder wie auch immer die Möglichkeit zu geben, möglicherweise relativ zeitnah einen Betrieb zu führen.
Okay, wenn du dir jetzt immer schon Gedanken gemacht hast, wie du legal deine Werkstatt bewerben und betreiben kannst, dann ist das vielleicht nochmal ein zweiter Weg, der da aufgemacht wird. Also immer voran und immer mutig, weil es gibt schon viele Möglichkeiten und genau das, was Uwe sagte, Fachkräftemangel ist ja da wirklich sehr bedrohlich. Macht doch einfach die entsprechenden Prüfungen und lasst euch dann zertifizieren, damit ihr eine Werkstatt wirklich führen dürft.
Vielleicht noch ein letzter Hinweis, weil wir auch immer gesagt haben, Mensch, wie ist es denn eigentlich mit Quereinsteigern, die vielleicht auch schon eine Familie haben und sowas und nicht als Auszubildende den ganz normalen Weg gehen können, weil da ist der Verdienst eines Auszubildenden für den Unterhalt überhaupt nicht ausreichend. Und da hat doch mir die Innung auch nochmal relativ deutlich gesagt, dass es viele Programme gibt, um solche Menschen zu unterstützen und in ihren Einnahmesituationen aufzubessern und Kosten zu übernehmen, damit sie diesen Ausbildungsweg gehen können. Also das vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Also durchaus auch mal nachfragen bei den zuständigen Ämtern, dass es da Programme gibt, die einem dann unterstützen, wenn man den normalen Ausbildungsweg gehen möchte.
Okay. Sehr gut. Ja, ich habe mich auch die ganze Zeit nicht gemeldet, weil ich auch unterwegs war, aber ich war in der schönen Schweiz unterwegs, Uwe.
Ja, also ich würde sagen, zumindest was die Optik betrifft, besser als Bielefeld.
Wahrscheinlich schon, obwohl rund um Bielefeld finde ich es auch sehr, sehr schön. Aber Schweiz war schon auch, ich bin von einem Veranstaltungsort zum anderen mit dem Fahrrad gereist und habe dann auch ein bisschen Schweiz kennengelernt, also auch landschaftlich und sowas. Das fand ich schon wirklich klasse und beeindruckend. Und ich habe da Fahrradgeschäfte betreut. Ich habe da zwei Erfahrgruppen quasi, die ich betreuen darf. Und das war schon beeindruckend, was die in der Schweiz auch können.
Ja, und sag mal, was können die mehr als wir können? Das ist ja immer das, was am interessantesten ist. Aber ticken die auch anders als wir?
Ja, das ist ja das, wie wir gleich reingestartet sind. Ne? Immer Vorsicht hier in der Schweiz, da ticken die Uhren anders, da ticken die Menschen anders, alles ist anders. Unterm Strich muss ich sagen, ja, das stimmt natürlich ein bisschen, aber auf der anderen Seite ist auch sehr vieles sehr, sehr ähnlich oder genau gleich. Also die Probleme und die Herausforderungen sind im Prinzip überall die gleichen. Was man schon spürt in der Schweiz, ist dieses deutlich sportlichere Radfahren. Ne? Also das ist vielleicht in Süddeutschland noch so, aber ich kenne Fahrrad viel als Gebrauchsmittel, als Verkehrsmittel, als Freizeitgerät so für Radtouren oder Radwanderung vielleicht auch. Aber in der Schweiz sind Rennboliden, Mountainbikes in Preisklassen und Gewichtsklassen, die wirklich fantastisch sind und die gehen dann da reihenweise über den Ladentisch. Also da ist der Sportgedanke noch ein bisschen mehr ausgeprägt.
Das heißt, du würdest deinen Laden gerne in die Schweiz verlegen?
Oh nö, alles gut. Also das, die, da ist auch keine Chance, weil die Jungs da sind wirklich gut und die Frauen natürlich auch, aber die machen den Job wirklich gut. Das sind auch, da bist du ein bisschen beeindruckt, wenn du weißt, was die sportlich schon alles geleistet haben. Da wirst du am Tisch immer kleiner, wenn du weißt, die sind UCI World Cup gefahren oder Schweizer Meisterschaften gewonnen oder sonst irgendwas, dann denkst du, oh,
okay.
Was ist das für eine Truppe?
Das heißt, du hattest lauter FahrradhändlerInnen mit dicken Beinen.
Mit dicken Beinen und großen Herzen, ja.
Ja, sehr schön.
Wirklich Engagierte und ja, mit Emotion und Herzblut dabei. Also das merkt man schon. Und die, klar, bei solchen Leuten kannst du auch natürlich gut und gerne mal ein 17.000 Euro Mountainbike kaufen.
Ja. Gut, hattest du den Spaß mit den...
Ja, auf jeden Fall. Also schöne neue Einblicke und wie gesagt, so groß sind die Unterschiede dann wieder nicht. Gerade die Schweizer sagen ja, dass sie so viele kleine Geschäfte haben, so ganz, ganz kleine Geschäfte. So klein finde ich sie nicht, weil ich bin ja aus dem VSF jetzt auch nicht gewohnt, dass man nur mit zig Millionen Umsatzgeschäften zu tun hat, sondern auch im VSF oder der VSF zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass wir viele Mitglieder haben, die ein bisschen weniger Umsatz machen als eine Million auch oder weniger Umsatz machen als eine Million.
Ja. Und du kennst ja auch deinen Ursprung noch, das muss man ja auch sagen. Du bist ja auch mal klein gewesen und das ist ja auch was du sicherlich nicht vergisst, dass du wie sozusagen die Themen und Nöte von Kleinhändlern waren, auch wenn du jetzt sehr viel größer geworden bist. Also du hast, glaube ich, mal alleine angefangen, oder?
Ich habe mal alleine angefangen, ja. Tatsächlich habe ich ganz alleine im Laden gestanden. aber ja, gut, das ist jetzt auch ein bisschen her. Wachsen tut ja jedes Geschäft. Von daher.
Okay, du wirst sicherlich noch mal aus der Schweiz berichten. Auf jeden Fall, zumindest für den Fahrradfahren-Teil werde ich das nächste Mal mitkommen. Eine Drohung.
Ja, das war wirklich klasse. Also tatsächlich kann ich da noch mal berichten von Komoot. Ich habe bei Komoot Gravel eingegeben als Streckenführung. Also ich habe auch ein bisschen, ich habe ja selber auch geplant, aber ich habe als Rad das Gravelrad angegeben, hatte aber eigentlich eher so ein Reisegravel ohne Profil und habe aber wirklich Gravel gekriegt, also wirklich Gravel.
Das heißt, Komoot reagiert auf Gravel in der Schweiz anders als in Deutschland, ja?
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, da gab es ein Update bei Komoot, scheint mir so. Also da waren wirklich wunderschöne asphaltierte Radwege und ich bin dann 30 Meter daneben die Schotterpiste lang gerumpelt.
Okay, selber schuld.
Ja. Ich habe es genossen.
Sehr gut.
Ich hatte ja Zeit. Gut. Uwe, aber Zeit. Jetzt drängt die Zeit ein bisschen. Die Eurobike steht vor der Tür.
Ja.
Da wollen wir heute mal drüber reden, oder?
Unbedingt. Ich beginne mal ganz quer. Ich würde jetzt erstmal die Frage stellen, wann ist eigentlich der richtige Termin für eine Order im Jahr?
Ist das die richtige Frage oder wenn ich so ein bisschen in die Händlerschaft reinhöre, ist eine Order noch zeitgemäß?
Okay, dann beginnen wir von mir aus so.
Ich weiß nicht, welche Frage früher ansetzt.
Du setzt noch früher an, wunderbar. Dann starten wir doch mal so.
Ja, gut, da gibt es ja sehr viel kontroverse Meinung zu. Ich glaube, dass die Menschen, die oder die Händlerinnen und Händler, die sich gerade davon abwenden, eine klassische Vororder zu machen, dass die gerade sehr laut sind. Ich glaube, es gibt immer noch auch eine ganze Menge Händler, die sagen, nee, ist doch alles gut. Ich will das ja auch ungefähr abschätzen, was ich kriege und was ich brauche. Ich will ja planen. Da habe ich übrigens auch gerade jetzt noch ein Gespräch geführt mit dem Fahrradhändler, gesagt hat, naja, Vororder, wie mache ich das dann überhaupt? Also wie funktioniert eigentlich Vororder? Also wie macht ihr das? Hat ein paar andere Händler gefragt, hat uns das gefragt und hat gesagt, bei mir ist das immer so, ich mache das irgendwie aus dem Bauch raus. Und dann habe ich nachgefragt und hat er gesagt, naja, also ich gucke mir ja an, was ich letztes Jahr verkauft habe. Ich gucke mir an, wie viele Fahrräder ich auf Lager habe. Ich gucke mal an, was noch kommt. Ich schätze das ungefähr ab, wie die Modelle aussehen. Dann vergleiche ich die ganzen Zahlen miteinander, dann gehe ich auf die Messe und dann mache ich die Order aus dem Bauch raus. Und dann habe ich so gesagt, bist du sicher, dass das eine Order aus dem Bauch raus ist? Mir scheint, da liegen sehr viele Zahlen und sehr viel Erfahrung dahinter. Also ich habe so bemerkt, dass die Händler glauben, sie machen die Order aus dem Bauch raus, haben aber tatsächlich die Arbeit gemacht und haben geguckt, was habe ich verkauft, wie viele stehen noch rum, wie ist es gelaufen. Das sind ja Fakten, die dahinter stehen.
Ja, also ich kann jetzt mal, da kann ich tatsächlich noch mal aus meiner Zeit mich daran erinnern. Also ich habe schon Anfang der 2000er habe ich eine Vororder relativ ausgiebig geplant. Also ich habe mir tatsächlich die Zahlen des laufenden Jahres angeguckt. Was habe ich besonders gut verkauft? Ich hatte dann auch Vergleichswerte zu den Jahren davor. Ich hatte ein Gespür oder meinte ein Gespür zu haben für Modelle, die stärker werden und Modelle, die schwächer werden. Ich habe mir dann die neuen Modelle auf der Messe angeguckt und konnte eine Einschätzung kriegen, wird dieses Modell genauso performen oder vielleicht sogar besser performen, weil es besser aussieht oder technisch sich geändert hat. Aber, und das ist jetzt der Teil, den du selber auch nicht mit drin hattest, die Frage, wann kann ich überhaupt eine Order platzieren? Also wann können die Räder kommen und wie passt das in meinen Liquiditätsplan? Also das haben wir ja in den letzten Jahren sehr häufig jetzt auch erlebt. Da kamen plötzlich Händler in Schwierigkeiten und ich musste damals sehr genau planen. Also ich musste genau wissen, dann kommen irgendwie 20 Räder im April und 40 Räder im März und das musste auch mit meiner Liquidität zusammenpassen. Also das war bei mir nicht ganz unwichtig.
Und ich glaube, da ist heutzutage das größte Problem sogar. Ja. Zum einen ist die Liquidität bei vielen Händlern natürlich schon besser geworden, aber sie ist ja noch nicht so super stabil, wie das vielleicht, also es ist ja nicht, wir können nicht aus dem Vollen schöpfen, sagen wir es mal so. Und dann kommt noch dazu, dass wir festgestellt haben in den letzten 2-3 Jahren, dass die Hersteller, egal zu welchem Termin wir welche Menge bestellt haben, uns einfach die Räder schicken, so wie sie lustig sind. Ja. Und gerade mit dem Argument, die Hersteller schicken die Räder sowieso gerade so raus, wie sie Lust dazu haben, macht es natürlich überhaupt gar keinen Sinn, eine Liquiditätsplanung und eine Vororderplanung zu machen. Also da kann ich Händler verstehen, die sagen, ja, was soll ich da planen? Die schicken mir doch die Räder sowieso, wann sie lustig sind.
Naja, das gibt für mich schon einen Unterschied, weil man macht ja irgendwie eine Vereinbarung miteinander und in der Vereinbarung steht, wann man irgendwie was erwartet. Und da würde ich jetzt relativ klar sagen, wenn ein Hersteller mir Ware liefert vor dem vereinbarten Termin, dann mag das mit meiner Lagerkapazität vielleicht gerade noch übereingehen, aber vielleicht nicht mit meiner Liquidität und dann bezahle ich die Rechnung auch erst wie vereinbart, völlig klar.
Nee, und das funktioniert eben nicht. Weil die Vereinbarung triffst du ja nicht mit dem Hersteller oder mit dem Lieferanten, sondern die Vereinbarung unterschreibst du. Du hast ja keinen Einfluss darauf, was da drin steht. Und wenn da drin steht, wir halten die Liefertermine taggenau ein, es sei denn, wir halten sie nicht ein, dann hast du das nachher auch unterschrieben. Und so ähnlich steht's in vielen Verträgen.
Ja.
Und ich glaube, und das jetzt für mich schließt sich da der Kreis wieder. Ich glaube, die Händler haben schon ein Gespür und auch eine relativ gute Arbeit investiert, was sie wann zu welchem Zeitpunkt vorordern. Und das ist faktenbasiert und ein bisschen Bauchgefühl, ja. Aber sehr faktenbasiert. Was nicht faktenbasiert ist, habe ich das Gefühl, ist, wie man mit dem Hersteller, mit dem Lieferanten grundsätzlich umgeht. Es gibt kaum jemanden, der auf die Messe geht und ein Blatt Papier mitnimmt, wo drauf steht, dieser Lieferant ist so und so. Also ich habe den bewertet, weißt du. Wir haben mal jemanden gesprochen, du und ich, der aus Münster, der hat gesagt, ich bewerte meine Lieferanten immer. Und wenn die schlecht stehen im Ranking, dann sage ich denen das auch und dann muss ich mit denen härter verhandeln und dann müssen die entweder bessere Preise machen oder bessere Konditionen. Und ich glaube, das ist das, was viele in den Gesprächen mit den Lieferanten immer nur aus dem Bauchgefühl rausmachen. Und da ist es dann nämlich, wenn du auf einmal 2 Wochen lang vor der Order sehr nett umgarnt wirst, kriegst Anrufe, kriegst Geschenke, wirst eingeladen zum Essen, dann verbessert sich auf einmal deine Stimmung gegenüber diesem Hersteller. Und das passiert, glaube ich, eher aus dem Bauch raus als die Order an sich.
Ja, und bei diesem Bauchgefühl gegenüber dem Lieferanten, da würde ich ja wirklich auch zur Vorsicht raten. Also nicht, dass das nicht manchmal wichtig und richtig ist, sondern dass ich da auch nochmal nach eben solchen Fakten wie die AGBs gucken würde. Also die AGBs müssen unbedingt sich an Gesetz und an dem Handelsgesetz orientieren und eigentlich sogar daran halten. Wenn da Bedingungen drinstehen, die dich als Händler irgendwie benachteiligen, zum Beispiel bei der Frage der Lieferfristen, die dann vielleicht nicht einzuhalten sind, ja, oder Reklamationen, die man am besten direkt mit dem Teillieferanten abwickeln soll und nicht mit dem Fahrzeughersteller, dann ist Vorsicht geboten. Und dazu wird es bald auch eine Orientierung geben, weil wir uns mit dem ZTV zusammen und mit der Baiko zusammen an einem Tisch gesetzt haben und diese Vertragsgrundlagen in der Beziehung zwischen Handel und Lieferant einfach mal durchgegangen sind. Und da wird es ganz klare Empfehlungen geben, auf was man zu achten hat. Und dann ist das auch nicht mehr Bauchgefühl, sondern dann ist es sozusagen analog der Hinweise, der Regelungen, die in der Gesetzgebung stehen.
Einstieg war eigentlich, macht Order überhaupt noch Sinn? Oder wenn ja, wann? Das war eigentlich das Thema, ne?
Ja.
Also nehmen wir mal an, ich mache meine Vororder, weil ich auch Bock drauf habe, zu wissen, was ich bestelle und wie viel ich kriege, damit ich ein bisschen planen kann. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt?
Ja, der Streitpunkt ist wirklich schon alt. Also das ist eine alte Geschichte. Das ist so ein bisschen wie der Streitpunkt in unserem Radsportverein über die richtige Geschwindigkeit. Die hört niemals auf, diese Diskussion. Also meine Haltung dazu ist relativ differenziert. Für den Händler der beste Zeitpunkt ist eigentlich, wenn er so ein Gefühl dafür hat, was hat er im Laufe einer Saison schon verkauft. Also ich sage jetzt mal theoretisch irgendwas so im August, September. Dann ist die Saison gelaufen und er weiß, was hat er noch auf Lager und was braucht er für die nächste Saison. Das passt aber nicht mit den Zyklen der Hersteller zusammen. Die Hersteller haben ja in der Zwischenzeit mindestens ein Jahr oder circa ein Jahr Vorlaufzeit. Also würden die erst im September bestellen, dann hast du deine Neuware nicht im Frühjahr. Und da diese Zyklen gegeneinander laufen, muss es einen Kompromiss geben. Und dieser Kompromiss liegt meiner Meinung nach irgendwann zwischen Juni und Juli.
Okay, aber da passt dann jetzt die Eurobike ja auch rein.
Ja, da passt die Eurobike rein, aber wie gesagt, altes Spiel, alte Diskussion. Es gibt ja einige Lieferanten, die machen es sogar noch früher. Also die machen das ja sogar im Mai und zeigen da schon ihre Neuware. Und dann kann man da schon ordern. Und es gibt andere, die machen es erst im September und machen da eine Ordermesse. Also wie auch immer man es macht, macht man eigentlich verkehrt.
Ja, und ich als Händler und wahrscheinlich auch alle Händler, die zuhören und Händlerinnen, die zuhören, sind ein bisschen in der Bredouille, weil ich habe jetzt irgendwie 3-4 Marken, die machen jetzt das Vororderfenster auf. Da soll ich jetzt vorordern. Von den anderen Marken sehe ich aber die Räder erst im Ende August, September. So, was bestelle ich? Was erwarte ich jetzt, was die anderen noch präsentieren, was ich da noch bestellen kann, wie ich das auffülle? Ist alles schon ein schwieriges Feld und ich freue mich natürlich jetzt auf der Eurobike von den Herstellern, die jetzt schon ihre Ordern geöffnet haben, also ihre Vororder hier aufgeschlagen haben, dass ich zumindest jetzt mal auf der Eurobike geballt mir die Räder angucken kann.
Ja, das wäre die Funktion, dass man sozusagen anfassen, schauen, gucken kann, Farben nochmal überprüfen kann, weil digital und live ist häufig unterschiedlich. Auch vielleicht ein Fahrrad anfassen. Wir sind alle irgendwie sehr produktaffin. Wir wollen auch nochmal das Rad sehen. Das ist nicht zu ersetzen. Also von daher hat die Eurobike genau diese Funktion. Manchmal eben zur Vorbereitung einer Vororder, manchmal einfach auch nur zum Entdecken von Innovationen und von Neuigkeiten.
Genau, das tut sie ja, dafür ist sie ja immer da, Innovation zu zeigen, Sachen neu zu entdecken. Dafür ist die Eurobike ja immer gut. Dafür ist jede Messe oder jede größere Messe zumindest auch sehr, sehr gut geeignet. In diesem Jahr nehme ich die Eurobike auch zur Hilfe, um mir die neuen Modelle, die ich jetzt genau in diesem Zeitpunkt zur Eurobike dann ordern werde, auch anzugucken. Ja, also von mir aus passt das diesmal eigentlich ganz gut.
Ja, du hast wahrscheinlich auch Lieferanten, die auch dort sind, ne?
Also ja, sind wahrscheinlich auch einige da, genau. Und das, was nicht passt, ist, dass es mal wieder mitten in der Saison ist. Aber das ist, ja, ist halt immer so.
Genau, was wäre denn dein Lieblingstermin?
Ich habe gar keinen Lieblingstermin. Irgendwie passt das sowieso alles nicht und es ist sowieso, Termin passt da nie rein. Irgendwie, egal wann das war, es hat mir nie vom Termin wirklich gut gepasst. Von daher, du musst dir einfach die Zeit nehmen, wenn du dahin willst. Und das ist dann eben so. Das kostet eben Zeit und die musst du dir freiräumen, wenn du dahin willst. Wenn du das für wichtig erachtest und ich tue das, dann nehme ich mir die Zeit und fahre dahin.
Aber vielleicht ist es genau doch der richtige Moment, mal darüber zu sprechen, wenn der Vorordertermin nie der richtige ist und die Messe sich vielleicht auch gar nicht mehr als Ordermesse versteht. Was ist denn dann ihre Funktion?
Naja, in jedem, doch, das haben wir ja gerade gesagt. Also ich überprüfe meine Fordern nicht nur, sondern ich mache sie da wahrscheinlich sogar. Ich treffe Leute, ich finde, es gibt interessante Vorträge, ich habe mir schon ein paar rausgesucht. Netzwerken natürlich, Innovationen entdecken, Treffpunkt der Branche. Auch für mich ist das vieles.
Und wenn jetzt viele sagen, naja, ganz wichtige Lieferanten und Hersteller sind ja gar nicht da, dann ist das ja ein Teil der Innovationskraft ist gar nicht anwesend. Was würdest du dem dann entgegnen?
Ja, es war ja schon immer so, dass einige nicht da waren. Von den ganz Großen, die nicht da sind oder nicht da waren, muss ich sagen, mittlerweile sehe ich die Innovationskraft auch nicht mehr bei denen. Ich habe so das Gefühl, dass die, die lange auf der Eurobike fehlen, auch an Bedeutung im Markt verlieren.
Zumindest in dem bundesdeutschen Markt.
Ja.
Ja, genau.
Ja, und der ist ja nicht unerheblich.
Ja, das ist einer der Kernmärkte auf der Welt, völlig klar.
Ja, also. Und deswegen, also ich glaube schon, dass auch Marken sich sehr wohl überlegen müssen. Einmal fehlen mag sein, zweimal fehlen auf der Eurobike geht ja auch noch an, aber dann wird es schon knapp, glaube ich.
Jetzt hast du ja gesagt, du machst Netzwerken und du hörst ja auch Vorträge an. Wir werden ja gleich nochmal einen Gast haben, der uns ein bisschen über die Vorträge erzählt. Das heißt, du mixt deine Besuche bei den Lieferanten und Herstellern und gehst dann in Vorträge, abgesehen von denen, die du selber hältst. Also das ist sozusagen dein Programm, das du durchläufst. Nimmst du denn auch Kollegen und Kolleginnen mit, also Mitarbeitenden mit?
Ja, wir werden zu viert kommen. Also. Okay.
Und ihr verteilt euch sozusagen auf der Messe, sodass jeder was mitnimmt.
Genau. Wir sind auch mal zusammen unterwegs, aber oft auch getrennt, richtig. Um einfach noch mehr mitzunehmen zu können.
Ich glaube, das ist ja, also da bist du ja wieder ein Beispiel dafür. Es gibt ja ganz viele, die dann sagen, das lohnt sich für mich nicht. Oder wenn ich da hinkomme, Mensch, dann fehlt diese oder jene Marke. Aber eigentlich kann man sich ein lohnendes Programm auch zusammenstellen, weil das Angebot ist da. Also die Eurobike bietet alles. Das kann ich ja jetzt von uns auch nochmal sagen. Wir haben jetzt das erste Mal so eine Art Plattform für den Handel, die extra den Handel anspricht, auf denen Vorträge sind, die für den Handel sehr relevant sind. Und da sind wir auch maßgeblich dran beteiligt. Also an der Frage, welche Themen brennen den Händlerinnen und Händlern auf den Nägeln und welche müssen da bespielt werden. Dazu werden wir gleich den Stefan interviewen.
Ja, also neben unseren Angeboten gibt es ja auch welche von der Eurobike selber auf den großen Bühnen. Also es ist eine Menge los und Testtrack zum Beispiel finde ich auch immer interessant, einfach mal Räder zu fahren, bevor die richtig auf dem Markt sind und die Prototypen auch zu fahren und zu gucken, ist das interessant, kann das interessant für meine Zielgruppe sein, kann das interessant für meinen Laden sein? Das finde ich auch immer sehr gut. Ich habe mich für den Testtrack schon angemeldet.
Ach, da muss man sich anmelden?
Ja, das ist ja, du musst ja immer hingehen, musst deinen Personalausweis und deine ganzen Daten eingeben, musst du da so Formulare ausfüllen. Dauert immer, ich finde das total nervig, weil eigentlich ist es ja sowieso nur eine Händlermesse, also da sollte ein bisschen mehr Vertrauen sein, aber das ja mit Haftungsausschluss und allen drum und dran immer ziemlich kompliziert. Ich habe es ja dieses Jahr das erste Mal gemacht, dass ich mich direkt über die Website schon angemeldet habe für den Testtrack. Und jetzt brauche ich nur noch mit dem QR-Code hingehen, der wird gescannt und dann kann ich losfahren.
Ja. Aber das ist doch schon mal ein super Hinweis. Also kommt auf die Messe und meldet euch vorher schon für den Testtrack an und das ist auf jeden Fall lohnend. Okay, bei uns ist Stefan, der ja maßgeblich an dem Programm für den Handel mitgeschrieben oder mitgeschneidert hat. Hallo Stefan.
Hi, grüß euch.
Dann erzähl mal, was passiert eigentlich da für den Handel?
Also der Handel kriegt spannende Angebote auf der Eurobike und zwar zum einen eine Konferenz, die sich ganz gezielt an den Handel richtet. Die hat den Namen Retail Sales and Services. Ich nenne schon mal das Datum, Donnerstag, 17 Uhr an der Pinken Stage. Das zweite ist das Career Center, was in diesem Jahr einen besonderen Fokus auf Themen legt, die für den Fachhandel in der Mitte der Saison richtig relevant sind. Wir nennen das Peak Season Powertrain.
Peak Season Powertrain.
Klingt gut, oder?
Klingt perfekt. Okay, was passiert denn im Career Center? Fangen wir mal dort an.
Beim Career Center unter diesem Titel finden kurze Vorträge statt, kurze Inputs zu Themen, die für den Fachhandel ja mitten in der Saison einfach relevant sind. Das sind Verkaufs- und Vertriebsthemen. Es sind Marketing-Themen, es sind Themen zur Werkstatt. Wie kann ich jetzt noch Werkstattleistung verkaufen? Wie kann ich Werkstattleistung überhaupt gut verkaufen? Ertragsoptimierung am Point of Sale. Es geht um das Team. Wie kriege ich nochmal richtig Motivation in mein Team? Zu all diesen Themen haben wir tolle Referentinnen und Referenten dabei.
Gut, das heißt, kurze Dinge zum Anteasern. Donnerstag
in der Mittwoch, Kühl. Donnerstag, Freitag. Mehrheitlich am Nachmittag. Themen. Viertelstunde, maximal 40 Minuten. Man kann einfach vorbeikommen, kann sich sein Thema raussuchen. Richtig gute Referentinnen und Referenten.
Das habe ich verstanden. Und dann erzähl mal was von der Pink Stage.
Na, jetzt muss ich noch mal zwischenfragen. Also das Career Center ist wo? Wo finde ich das? Wo muss ich hingehen?
Ja, das Career Center findest du in der Halle 12.0 im Foyer West. Das ist eine Eurobike-Sonderfläche. Man kann sie eigentlich nicht übersehen. Man sieht von außen eine Musterwerkstatt des VSF und dahinter ist eine freie Fläche. Da finden die Vorträge statt.
Gut.
So, Uwe, du hast gefragt zur Konferenz. Also Retail Sales and Services, Donnerstag 17 Uhr. Geht ungefähr anderthalb Stunden. Wir haben eine Panel-Diskussion mit hochkarätigen Gästen. Da geht es um das Thema Gebrauchtrad, Gebrauchtradmarkt. Was passiert da gerade? Rewrite Revolution ist der Titel. Das ist sicherlich sehr spannend für den Fachhandel.
Genau, das kriege ich gar nicht über die Lippen. Rewrite Revolution. Okay.
Wir können auch Second Life sagen.
Second Life. Das heißt, das ist spannend für den Fachhandel. Warum?
Weil er dort versteht, welche Chancen für ihn im Gebrauchtradmarkt liegen können. Dann geht's weiter. Da haben wir noch zwei Zukunftspitches. Einmal wird Nick Becker zum Thema Digitalisierung der Fahrradbranche berichten. Er wird zu dem berichten, was gerade passiert ist. Eine Gesellschaft mit dem Namen D-Bike hat sich gegründet. Warum ist das wichtig für den Fachhandel? Darüber werden wir sprechen. Und Florian Schöps und Steve Ehe von der BWE werden dem Handel einen Ausblick geben, wie er sein Business-Konzept überprüfen muss und gegebenenfalls weiterentwickeln kann.
Gut, große Themenfelder.
Große Themenfelder, die dann genug Futter geben, um danach noch beim Networking zusammenzubleiben. Die Eurobike stellt Getränke, es gibt ein bisschen was zu essen. Man kann den Messetag dann auch vor der Bühne um 18.30 Uhr gemütlich ausklingen lassen.
Okay, wenn die Eurobike Getränke stellt, also spätestens ab 18.30 Uhr fängt es sich an zu lohnen.
Ich würde sagen, um 17 Uhr sollte
man da sein. Ja, jetzt wird es interessant. Wo ist die Pink Stage noch?
Die Pink Stage ist in der Halle 8.
Alles klar, da weiß ich, wo ich hin muss.
Sehr schön.
Jetzt bin ich ein bisschen überfrachtet, Stefan, mit den ganzen Terminen und den ganzen Panels und mit den ganzen Themen, die ich mir da jetzt merken muss und wo ich überall zuhören muss. Da gibt es doch so ein Planungstool, oder?
Genau. Auf der Website der Eurobike haben die Kolleginnen und Kollegen das wirklich sehr gut aufbereitet. Da kann man nach verschiedenen Themen filtern. Man kann eben Career Center oder eben auch die Konferenz sich anklicken. Dann sieht man im Detail, wann die Angebote wo stattfinden. Man kann sich über die Referenten und die Themen genau informieren. Findet sich alles auf der Website der Eurobike.
Dann habe ich mir noch rausgesucht, die schönsten Fahrradstädte gibt es auch noch im Vortrag. Das ist, glaube ich, ganz interessant, wenn man mal in seiner Stadt irgendwie nicht vorankommt. Da werden einem Tipps gegeben, wie man mit Verwaltung und Politik umzugehen hat, damit man seine Stadt fahrradfreundlicher hinbekommt. Ich glaube, das ist auch noch ganz interessant. Und ich glaube, da bin ich noch nie gewesen und deswegen könnte das auch noch sehr, sehr schön sein. Es gibt Bikepacking Toskana. Ich glaube, das ist auch noch super schön. Vielleicht komme ich da ja doch nochmal hin. Also neben den Fachvorträgen, neben den ganzen Fahrrädern und Teilen, neben den Testfahrten, die man machen muss oder sollte und neben dem ganzen Netzwerken und dem, was du gerade erzählt hast, gibt es auch noch Toskana-Romantik. Also ich glaube, man muss zu Eurobike, oder?
Naja, und abends am Mainufer dann beim Feierabendbier am Mainufer zu sitzen, das ist auch ziemlich cool.
Wenn man nicht auf der Eurobike hängen bleibt, weil es da umsonst Bier gibt.
Pack das mal in dein Topcase.
Uwe, was ja richtig gut ist zur Eurobike, der VSF hat sich ja gekümmert, Hotelkontingente zu kriegen. Und deswegen haben wir ja unseren Mitgliedern auch super günstige Angebote für Hotelübernachtungen, auch als Bundle mit Eintrittskarte und gemacht, ne?
So ist es, genau. Und wir haben jetzt für den Topcase haben wir auch zwei Angebote.
Okay, zwei Angebote, die noch günstiger sind als das, was wir unseren Mitgliedern angeboten haben?
Ja, also ist doch klar, ne? Dienstag auf Mittwoch sind noch zwölf Zimmer zu haben und deswegen gibt es diese 12 Zimmer für 99 Euro.
Also für 99 Euro das Zimmer, Übernachtung inklusive Eintritt für die Eurobike?
So ist es. Für den Mittwoch.
wenn man weiß, dass so ein Zimmer durchaus 250 oder 300 Euro die Nacht kostet in Frankfurt, dann ist das ja ein super Angebot. Also 12 genau. Stück. Dann haut mal rein, seht zu, wenn ihr eine Nacht hier übernachten wollt in Frankfurt, dann bewerbt euch bei uns.
Ja, und wir haben auch noch für die, die nicht während der Woche kommen können oder wollen, weil sie sagen, sie werden in ihrem Geschäft gebraucht, auch noch für Samstag auf Sonntag. Das gleiche Angebot, da sind noch 8 Zimmer zu haben. Also von daher Einzelzimmer, wohlgemerkt, ne? 8 Einzelzimmer oder 12 Einzelzimmer vom Dienstag auf Mittwoch. Das können wir anbieten.
Und wer was für die anderen Tage haben will, da sind wir ausgebucht, wenn ich das richtig sage. Alles klar, okay. Also ihr merkt schon, das sind jetzt noch die Restposten, die kriegt ihr jetzt für 99 Euro. Also aber seid schnell, damit die anderen Termine nicht auch ausgebucht sind.
Bitte schreiben an podcast@vsf-mail.de.
Das ist der heiße Scheiß.
Uwe Stevens ist ja auch so ein langjähriger Partner vom VSF und die haben ja auch ein Fahrrad, das ist bei uns so super gefragt. Ich habe das Gefühl, hier schiebt jeden Tag einer so ein Fahrrad raus. Und das ist doch mal ein heißer Scheiß, ein Tipp, sowas ins Programm zu nehmen oder sowas anzubieten, wenn man das dann kann, ne?
Ja, wenn man es denn kann, aber um welches Rad geht's denn?
Das Esimeto. Und da sind Marlene und ich letztes Jahr eingeladen gewesen, das premieremäßig in Hamburg mal um die Häuser zu fahren. Und das war wirklich ein wahnsinnig gutes Erlebnis. Es war eine tolle Show.
Okay, ich habe es jetzt vor Augen und mir gefällt es sehr gut, aber sag mal, was war denn die Show beim Fahren?
Also wir haben eine Stadtführung in Hamburg gekriegt, also mit so wirklich echten Stadtführern und die sind dann mit uns durch die Speicherstadt, durch die Hafencity und auch hintenrum ein bisschen Industriegebiet und sowas. Und dann hast du ja viel Kopfsteinpflaster und kannst dann rauf und kannst dann runter und hier eine Schiene noch in der Straße und. Und das Fahrrad war wirklich super komfortabel und sicher zu fahren. Und das fand ich wirklich beeindruckend. Das hat schon Spaß gemacht, damit in der Stadt rumzukrusen.
Also sieht mir auch so aus, ich finde ja ein großer Vorteil, die meisten brauchen ja keine Federgabel, sondern die meisten brauchen dicke Reifen. Das scheint ja hier der Fall zu sein, dicke Reifen, die dann alles wegschlucken, was irgendwie so Kopfsteinpflaster und sowas macht. Das wird wahrscheinlich das, was gewesen sein, was ihr gespürt habt. Was ich ja auch noch toll finde, die haben richtig tief runtergezogene Bleche.
Das stimmt, aber wir hatten gutes Wetter, von daher brauchten wir sie nicht. Aber ja, du hast recht. Weit runtergezogene Schutzbleche, das haben wir ja schon ein paar Mal, oder das hattest du auch schon mal gesagt, das ist so eine Sache, auf die man auch achten kann. Wenn man das denn alltagsmäßig einsetzt, ist das nicht unwichtig. Und genau das ist, glaube ich, der Bereich hier des Esimitos, einfach ein tolles Rad für die Stadt, für zur Arbeit pendeln, für richtig gut drauf aussehen. 27,5 Zoll Räder, Enviolo-Namen, Riemenantrieb, also ja, eigentlich ein perfektes Urban-Rad. Mit dem SX-Antrieb von Bosch und 400 Wattstunden Akku, den ich aber rausnehmen kann. Ich kann ihn also auch oben in der Wohnung laden.
Ja, das ist, glaube ich, gerade für Städter unheimlich wichtig, weil in Hamburg oder Berlin oder Co. können ja nur die wenigsten ihre Räder mit in die Wohnung nehmen. Das ist ja, dann musst du einen Akku entnehmen können. Also ich finde es optisch total gelungen. Gefahren bin ich noch nicht, das werde ich das nächste Mal tun. Und ganz viele Merkmale, die ich hier sehe, sind für einen Stadtrat ja ideal.
Also wenn du Stevens Händler bist, dann hast du es ja hoffentlich schon im Programm. Ansonsten guck dir das mal an. Und wenn du noch keine Stevens Händlerin bist, dann bemühe dich drum, dass du Stevens ins Programm kriegst. Lohnt sich schon wegen dieses Rades.
Immer vorwärts. Das erwartet dich beim nächsten Mal.
Uwe, vorhin habe ich erzählt, dass ich in der Schweiz war und dass ich da gearbeitet habe. Das war ja auch ein bisschen wie Urlaub. Du warst ja auch schon, hast ja die Bilder genossen, die ich gepostet habe aus der Schweiz. Von daher, wie sieht's denn bei dir mit Urlaub im Sommer aus?
Ja, ich ganz großartig. Ich bin ganz aufgeregt. Bestimmt werde ich einen tollen Urlaub haben und sogar zweimal. Einmal mit dir in den Pyrenäen.
Ja, stimmt. Wie sieht's denn bei den Fahrradhändlern aus? Machen die alle ihren Laden zu im Sommer und schließen ab? Und was ist mit den Kunden? Also ist Urlaub eigentlich überhaupt angesagt als Fahrradhändler?
Ja, ich finde ja unbedingt, aber vielleicht sollten wir das nächste Mal darüber sprechen, oder?
Okay, wenn du jetzt zuhörst und sagst, du bist Fahrradhändlerin, du bist Fahrradhändler, du machst den Laden zu oder du machst ihn eben genau nicht zu und aus welchem Grund, dann schick uns doch einfach mal eine Sprachnachricht oder schick uns eine E-Mail mit deiner Meinung dazu. Machst du deinen Laden zu? Ja, nein. Und wenn ja, warum und oder warum nicht? Das wäre mal das, wo wir ein Statement zu haben wollen und dann werden wir beim nächsten Mal darüber sprechen, wer die beste Strategie für den Sommer hat.
Bikes for Future, Der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.